Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Mit Andreas Müller, hallo und herzlich willkommen. Schach, das königliche Spiel, erlebt einen Massenansturm. Wer hätte das gedacht? Warum das so ist, klären wir gleich. Mein inzwischen 10-jähriger Sohn, den ich hier schon häufiger erwähnt habe, und wenn das so weitergeht, denke ich, müsste er fast schon eine eigene Sendung hier bekommen. Also eben jener Sohn ist ein Virtuose auf dem iPad, aber er kann auch anders. Vor ein paar Jahren hat er sich selber das Schachspielen beigebracht und in mir ein dankbares Opfer gefunden. Ich gebe es gerne zu, ich habe nicht einmal gegen ihn gewonnen. Ich weiß nicht, wie er das macht, aber vielleicht kann ich auch einfach nicht Schach. Da bin ich nicht im Trend, denn das königliche Spiel erlebt einen unglaublichen Boom. Vielleicht hängt das auch mit der aktuellen Situation um uns herum zusammen. Der Schachweltmeister Magnus Carlsen nutzt die Gunst der Stunde und hat ein Turnier gestartet, bei dem 8 der weltbesten Spieler gegeneinander antreten. Das Magnus Carlsen Invitational. Das läuft seit Freitag und geht noch bis zum 3. Mai. Über den Stand der Dinge bei diesem Turnier und den Schachboom spreche ich jetzt mit dem internationalen Meister. Das ist, muss man erklären, ein Titel, der auf Lebenszeit vergeben wird und ein Rang, unter dem des Großmeisters fungiert. Also mit einem Experten, und er ist auch Schach-YouTuber, spreche ich jetzt, Georgios Soulidis. Wunderschönen guten Tag.
Hallo Herr Müller, schönen guten Tag. Vielen Dank für die Einladung in die Sendung.
Carlsen Invitational, wie schätzen Sie das ein? Ist das ein Geschenk für die Schachwelt im Lockdown oder ein Marketing-Coup?
Beides. Das ist natürlich aus Sicht von Magnus Carlsen, auch wenn er es so niemals öffentlich zugeben würde, eine Marketingmaßnahme natürlich, ne, um seine vielen Unternehmen, an denen er inzwischen beteiligt ist, auch zu promoten. Dazu gehören seine Trainings-Apps, dazu gehört ein E-Book-Verlag, dazu gehört ein Schachportal, nämlich Chess24, auf dem dieses Invitational in 9 Sprachen kommentiert wird, auf 9 Sprachen, sogar Chinesisch.
Es wird ja über einen Schachboom gesprochen. Das könnte ja in Corona-Zeiten naheliegend sein. Erzählen Sie mal, was Sie erleben. Welche Kapriolen schlägt diese Schachwiederentdeckung?
Für mich persönlich war es am Anfang natürlich auch als Freiberufler, Selbstständiger erstmal ja mit Sorgen das Ganze zu beobachten. Aber dann plötzlich merkte ich durch meinen Kanal, dass sich ganz neue Möglichkeiten auftun, weil so Ende März, Anfang April explodierte mein YouTube-Kanal, The Big Greek, den ich ironischerweise getauft habe. Viele Leute möchten plötzlich Schach spielen, entdecken ihre alte Liebe zu diesem Spiel wieder, die sie in ihren Jugendjahren mal eingeimpft bekommen haben, häufig natürlich vom Opa, von der Oma oder vom Vater. Und alle wollen plötzlich Schach spielen. Und ich persönlich hatte auf meinem Kanal über 1 Million Aufrufe innerhalb von 3 Wochen plus 18.000 bis 20.000 neue Abonnenten innerhalb sehr, sehr kurzer Zeit. Das ist natürlich für einen Special-Interest-Kanal sehr, sehr viel und zeigt auf, dass die Leute durch Corona sind zu Hause gebunden und suchen natürlich nach Beschäftigung. Und Spiele sind im Moment, glaube ich,
Ja klar, aber ich meine, es gibt ja genug Spiele. Es gibt die ganzen bekannten Brettspiele, dann gibt es die neue Generation der ganzen Fantasy-Rollenspiele. Es gibt natürlich die Computerspiele und ich weiß nicht was. Aber warum jetzt Schach? Erklären Sie uns doch mal in einem Satz die Faszination des Schachspiels.
Ja, Schach hat jetzt was Kontemplatives natürlich, ne? Und es ist so eine Entschleunigung des Ganzen, ne? Also man wird natürlich gerade durch diese viele Hektik, die einen um einen herum herrscht, ne? Gerade auch durch diese vielen negativen Nachrichten, die gerade um uns herum herrschen halt, ne? Ist Schach etwas, was wirklich einen so ein bisschen auf den Boden zurückbringen kann, womit man sich wirklich absetzen kann von dem ganzen Stress einfach. Sich einfach mit sich selbst beschäftigen, in aller Ruhe mit ein paar Figürchen am Brett, spielerisch, aber auch etwas kriegerisch auseinander sich zu setzen mit einem Spiel. Das ist einfach etwas, was viele Leute fasziniert, denke ich. Auch natürlich dieses Magische natürlich, ne? Weil Schach ist natürlich kein einfaches Spiel. Die Regeln sind simpel zu erlernen, aber um das Spiel zu meistern, muss man wirklich lange dabei sein. Und das hat einen ganz besonderen Effekt auf die Menschen, glaube ich, die das spielen.
Klar, daran kann jeder, aber Schach ist ja auch eine intellektuelle Herausforderung. Insofern finde ich es ja interessant, Sie haben Ihren YouTube-Kanal erwähnt, dass das so erfolgreich ist. Was machen Sie denn da?
Ja, ich bin... Also erstmal, ich versuche natürlich alle abzuholen, auch Amateuren und Anfängern etwas zu bieten. Ich mache jeden Tag ein Video, Und ich komprimiere das runter. Das ist nichts für Profis, ne? Dafür gibt es genug Seiten. Ich möchte natürlich, dass Anfänger einfach etwas lernen und auch Leute begeistern. Und offensichtlich kommt das gut an, weil ich offensichtlich authentisch bin. Viele Leute haben gesagt, ach ja, du nimmst dich überhaupt nicht ernst, du bist unprätentiös. Und das scheint bei den Leuten anzukommen und deswegen kommen die gerne wieder auf diesen Kanal. Es ist halt nicht stocksteif, ne? Und was man eigentlich eventuell von Schach erwarten könnte bei manchen Leuten, ist bei mir halt nicht der Fall. Und die Leute haben Spaß, gucken sich Videos an oder zum Beispiel heute habe ich ein Video hochgeladen, wo ich mit jemandem Schach beibringe, der selbst auch ein Anfänger ist. Der ist aber professioneller Streamer auf Twitch. Auch diese Gamer-Szene ist ja dort viel unterwegs. Und die Leute lachen sich halt kaputt, ne, was der da macht und wie ich ihm das erkläre. Und die finden das einfach lustig.
Ich habe eben meinen Sohn erwähnt. Ich glaube, er war 6 oder 7, als er sich das Schachspielen selbst beigebracht hat und mich immer besiegte. Muss ich mich sehr schämen?
Ja, müssen Sie. Nein, natürlich nicht. Schach ist ein Spiel, das natürlich von jung bis alt betrieben werden kann und es ist ja nicht abhängig von der Physis. Ne? Es ist ja abhängig davon, wie man seinen Geist einsetzt. Und wenn man unabhängig vom Alter sich mit dem Spiel beschäftigt, dann kann man jemand anders natürlich schlagen, der viel älter ist auch natürlich. Ist ja logisch. Ne?
Gut, dann schaue ich mir bei Ihren YouTube-Channel an. Nennen Sie nochmal den Namen.
The Big Greek.
The Big Greek. Das war der Schach-YouTuber Georgios Solidis, der den auf Lebenszeit vergebenen Rang eines internationalen Meisters trägt. Haben Sie vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Müller.
Sommer der Krüppelbewegung. So lautet der provokante Titel eines Dokumentarfilms. Ziemlich neu ist der. Crip Camp im Original der Titel. Also in etwa Krüppel Camp. Ein Film über ein Sommercamp behinderter Jugendlicher, das später auch Proteste behinderter Menschen mit angestoßen hat, gegen Ausgrenzung und für gleiche Rechte. Das scheinbare Nischenthema Behinderung in einem Film, der hauptsächlich mit Filmmaterial aus den 70ern arbeitet, aber von niemand Geringerem als dem ehemaligen US-Präsidentenpaar Barack und Michelle Obama produziert worden ist, also das ist schon ein Ding. Seit März läuft oder ist er zu sehen, dieser Film beim Streaming-Anbieter Netflix, fragt man sich, wie geht das alles zusammen? Was war das, dieses Crip Camp? Warum ist der Film so bemerkenswert und sollte man die sich anschauen? Zum Glück habe ich jemanden am Telefon, die sich damit auskennt. Die Journalistin und Doktorandin Rebecca Maskos, die forscht unter anderem über Diskriminierung von Menschen mit Behinderung. Wunderschönen guten Tag.
Ja, hallo.
Der Titel hat einerseits einen historischen Hintergrund, andererseits wirkt er heute natürlich ziemlich provokant. Ist der Titel problematisch?
Nee, ist er eigentlich nicht. Also der trifft eigentlich diesen Sound des Films ganz gut. Denn der Ausdruck Krüppel oder Englisch Crip ist eigentlich ja so ein selbst angeeigneter Begriff. Also ist im Grunde eine Idee, das Stigma Krüppel sozusagen umzudrehen, die Beleidigung anzunehmen und für sich zu nutzen. Und es ist so Teil von einer politischen Emanzipation, die in der Behindertenbewegung eigentlich gängig war, sodass man versucht hat, sich einfach auch politisch einzumischen und sich nicht mehr so diesem medizinischen und pädagogischen Diktat der Betreuung sozusagen zu unterwerfen. Und genau darum geht es ja auch in dem Film Crip Camp und der Untertitel ist ja auch A Disability Revolution.
Es ist ein Camp Janet, das es vor allem im ersten Teil des Films geht. Das war ein sogenanntes Summer Camp für Jugendliche 1971 im Staat New York. Diese Camps gehören in den USA zum normalen Angebot für alle Jugendlichen. Es gibt ja kaum Teenager in den USA, der nicht mal ab und zu dort seine Ferien verbracht hat, auf dem Lande zum Beispiel. Was war aber am Camp Janet so besonders?
Ja, also das Camp Janet gab es eigentlich schon seit Anfang der 50er. Jedes Jahr am Anfang hauptsächlich für Kinder und Jugendliche mit Polio, also Kinderlähmung. Und in den 60er und 70er Jahren hat sich dann so langsam die pädagogische Haltung geändert. Es war die Zeit der Hippie-Bewegung, es war die Zeit des Feminismus, der Bürgerrechtsbewegung. Und da haben eben auch die Betreuer gesagt, okay, wir müssen das hier mal anders sehen. Also eigentlich sind doch gar nicht die behinderten Jugendlichen sozusagen das Problem, sondern wir Nichtbehinderte, wir haben das Problem. Unsere Vorstellungen von Behinderung sind das Problem. Und die Teenager, die hierher kommen und die sollen mal wirklich eine ganz normale Zeit haben im Sommer, die sollen ihre erste Liebe haben, die sollen rumknutschen, Party machen, über die Welt philosophieren. Und das also im Camp Jeanette jetzt nicht so eine normale Behindertenbetreuung, wie man sie damals kannte, stattfindet, das hat sich auch rumgesprochen unter den behinderten Jugendlichen.
Der Film lebt einerseits von den Originalfilmaufnahmen, die damals ein kleines Filmteam gemacht hat, die aber nie veröffentlicht wurden, und von den Interviews einiger ehemaliger Teilnehmer. Wir hören mal kurz rein in die Erinnerung von Jim LeBrecht, der auch einer der beiden Regisseure des Films war.
I wanted to be part of the world, but I didn't see anyone like me in it. I hear about a summer camp for the handicapped run by hippies. Somebody said you probably will smoke dope with the counselors, and I'm like, sign me up.
Ja, genau. Also Jim LeBrecht erzählt, wie er gehört hat, ja, da gibt es so dieses Camp und das machen Hippies und jemand hat gesagt, hey, vielleicht kannst du mit denen da Gras rauchen. Und dann hat er gesagt, ja klar, da bin ich dabei, da will ich hin. Weil er hat auch gesagt, naja, er hat so richtig, er war Teil einer ganz integrierten Regelschulklasse und er hat als behinderter Mensch nicht so richtig den Platz für sich gesehen damals in der Welt. Und es ist total spannend und schön zu beobachten, wie er und die wirklich lustigen und charismatischen Protagonisten im Film so ein bisschen ihren eigenen Weg gefunden haben in dem Camp. Also die haben sich, das Camp hat ihr Leben verändert, haben viele gesagt. Also sie haben erstmals eine Solidarität unter behinderten Menschen entdeckt. Es war so ein kleines Utopia. Dort haben sie einfach ein ganz anderes Verständnis für Behinderung bekommen und nicht mehr sich als Problem gesehen, sondern sich als unterdrückte Minderheit verstanden, die eher durch Barrieren und Vorurteile behindert werden. Und dieses sozusagen politische Aufbegehren, das hat sie auch weitergetragen, auch nach dem Camp.
Wie hat denn das Camp weitergewirkt? Welche Bedeutung hatte es für die Inklusion behinderter Menschen in den USA?
Also es gab natürlich viele verschiedene Initiativen damals in den USA. Es gab auch später viele behinderte Veteranen aus dem Vietnamkrieg, die dazugestoßen sind. Und insgesamt haben die sich sehr orientiert an der Civil Rights Bewegung der schwarzen Amerikanerinnen und Amerikaner und an der Frauenrechtsbewegung. Aber diese Leute vom Camp Jeanette, die sich dort gefunden haben, und insbesondere Judy Heumann, die dort auch sehr aktiv war, die waren schon ziemlich einflussreich. Und wir können jetzt noch mal kurz Judy Heumann hören.
Even when we were that young, we helped empower each other. It was allowing us to recognize that the status quo is not what it needed to be.
Ja, sie hat also gesagt, wir waren zwar sehr jung, aber wir haben uns damals sehr gestärkt und empowered und wir haben gemerkt, Dinge müssen nicht immer so bleiben, wie sie sind. Der Status quo, der kann sich ändern. Und Judy Heumann hat damals eine der ersten Bürgerrechtsorganisationen behinderter Menschen gegründet, Disabled in Action. Sie hat Straßenblockaden organisiert. Die haben damals in Manhattan mit einer Handvoll von Leuten den kompletten Verkehr lahmgelegt. Die sind dann zusammen, also auch die Camp Jeanette-Leute waren da immer dabei, und die sind dann zusammen nach Berkeley gegangen, eine Stadt in der Bay Area in Kalifornien. Da war schon so ein kleines Mekka der Behindertenbewegung entstanden. Die haben einfach mal überall Rampen gebaut, die haben sich einen Vorschlaghammer genommen und einfach Bordsteine platt gemacht. Die haben die persönliche Assistenz entwickelt, also so eine Art selbstorganisierte Hilfe von behinderten Menschen im Alltag. Und die Kamera ist überall dabei. Wir werden überall hin mitgenommen, auf Demos, auch zum Beispiel auf eine legendäre Besetzungsaktion, das 504 Sit-In in einem Regierungsgebäude in San Francisco. Also 504, das war ein Absatz im Rehabilitation Act. Das war ein Gesetz 1973 beschlossen, was schon sehr weitreichende Antidiskriminierungsmaßnahmen vorgesehen hat. Aber diese Passage 504, die wollten die Politiker nicht unterschreiben, weil sie befürchtet haben, dass das eine Menge Kosten verursacht, weil nämlich alle öffentlichen Einrichtungen, öffentlicher Nahverkehr und so weiter, hätte alles barrierefrei umgebaut werden müssen. Und es ist halt nichts passiert. Und dann haben viele Aktivisten gesagt, so jetzt, wir besetzen jetzt. Und die es eigentlich am längsten durchgehalten haben, waren Judy Heumann und die Leute unter anderem vom Camp Jeanette. Die haben 25 Tage da ausgeharrt in dem Regierungsgebäude.
Dann wurde das Gesetz endlich umgesetzt. Und das ist eine der vielen Geschichten in diesem Film Sommer der Krüppel. Produziert von Barack und Michelle Obama. Spannende Geschichten, einzigartig offenbar auch dieser Film, den es sich lohnt anzuschauen. Rebecca Maskos hat uns darüber erzählt. Vielen Dank.
Gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Bettina Ritter.
Die Diskussion über die Hilfen des Bundes für Künstler in der Corona-Krise geht weiter. Die Kulturminister der Länder erwarten vom Bund mehr Einsatz. In einem Schreiben rufen sie zu weiteren Anstrengungen auf, um eine Verarmung der Kunst- und Kulturlandschaft nach der Krise zu verhindern. Kulturstaatsministerin Grütters kündigte an, sie wolle sich nach der Soforthilfe für Selbstständige jetzt noch einmal speziell um freischaffende Künstlerinnen und Künstler kümmern. Im Deutschlandfunk sagte sie:
Da geht es um Ausfallhonorare, weil die leben fast ausschließlich von ihren Gagen und Honoraren und denen ist viel Geld entgangen. Und über diese Möglichkeit, auf schon beschlossene Gagen und Engagements einen Abschlag mindestens in der Höhe vom Kurzarbeitergeld, was Festangestellte hätten, zu zahlen. Darüber rede ich mit den Ländern. Das sind natürlich Engagements in Häusern, die in der Regel in der Trägerschaft der Länder sind. Und ich finde, die sollten ihren Solisten auch bitte Abschläge auf die Gagen zahlen.
Die Literaturkritikerin Sigrid Löffler hat Verständnis für einen Appell von Autorinnen und Autoren zum heutigen Welttag des Buches geäußert, aber auch Kritik geübt. Der Verband deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller in der Gewerkschaft Verdi hatte angesichts der Corona-Krise eine langfristige Unterstützung und ein Bekenntnis zur Literatur gefordert. Bücher seien nicht nur Unterhaltung, sie förderten die demokratische Grundhaltung. Löffler sagte im Deutschlandfunk Kultur, wenn man die Bedeutung des Buches betonen wolle, sei das kein triftiges Argument. Außerdem sei gute Literatur immer auch unterhaltend.
Warum lesen die Leute? Sie lesen zum Vergnügen, sie lesen zur geistigen Selbstintensivierung, sie lesen zur Erweiterung ihrer Kenntnisse, zur Selbstverständigung über die Welt, aus Lust am Surfen in Gegenwelten, zum Zeitvertreib, zum sozialen Distinktionsgewinn. All das sind gute Gründe. Aber die Förderung einer demokratischen Grundhaltung, die gehört wohl eher nicht zu den Motiven, warum die Menschen zum Buch greifen.
Der langjährige Intendant der Bayerischen Staatsoper, Sir Peter Jonas, ist tot. Wie die Staatsoper mitteilte, starb er gestern Abend im Alter von 73 Jahren. Er hatte laut Mitteilung 45 Jahre gegen Krebs gekämpft. Der in London geborene Jonas leitete das Opernhaus in München von 1993 bis 2006. Er machte es zu einem der erfolgreichsten Opernhäuser der Welt, auch in finanzieller Hinsicht. Er setzte vor allem auf zeitgenössische Regiekonzepte und sorgte beim als konservativ geltenden Münchner Publikum mit 6 Uraufführungen für Kontroversen.
Deutschlandfunk Kultur. Das Feuilleton im Radio.
Und eben hier stellen wir Ihnen gleich das Filmportal Salzgeber Club vor. Und wir gehen jetzt nach Mexico City in das Jahr 1986. Zwei junge Freunde entdecken im Underground-Club Azteca ein Paradies ohne gesellschaftliche Zwänge. Zwischen Punkkonzerten, Drogenexzessen und provokativen Kunstperformances beginnt für sie eine persönliche und sexuelle Entdeckungsreise. Das war ein Ausschnitt aus dem Film This is not Berlin und der ist auf einer neuen Streaming-Plattform erschienen, Salzgeber Club. Bei mir im Studio ist jemand, der sich damit auskennt. Sie haben mich gerade ein bisschen weniger gehört, weil ich musste vom Mikro weggehen, weil ich hier etwas umschalten musste. Es ist einfach, wir haben so viele Aus- und Einspielwege, egal. Michael Kienzel, der hat sich das Angebot von Salzgeber Club angeschaut. Schönen guten Tag.
Hallo.
Welche Filme findet man dort?
Also ähnlich wie das Azteca, der Club in dem Film, ist auch der virtuelle Salzgeber Club ein Ort abseits des Mainstreams. Die Video-on-Demand-Seite gehört zu dem Verleih Edition Salzgeber, der 1985 von Manfred Salzgeber gegründet wurde. Ziel war es, Filmen eine Heimat zu geben, die in Deutschland keine Chance auf einen Verleih gehabt haben. Der Schwerpunkt liegt bis heute auf queeren Filmen, also Filmen mit schwuler, lesbischer oder Trans-Thematik. Und im Mittelpunkt stehen Lebenswelten, die im Kino ansonsten unterrepräsentiert sind. Der Salzgeber Club ist erst kürzlich aus einer Notsituation heraus entstanden, weil die Kinos wegen der Corona-Krise ja seit einigen Wochen geschlossen sind. Jetzt können geplante Filme auch nicht veröffentlicht werden. Und die erscheinen nun eben online. Das Prinzip ist folgendermaßen: Jeden Donnerstag wird ein neuer Film hochgeladen und man sieht sich dann für, den kann man sich dann für jeweils 4 Wochen ansehen. Und zusätzlich gibt es noch 170 weitere Titel aus dem Verleihkatalog, die dauerhaft verfügbar sind.
Aha, und wie wird man Mitglied in diesem Club? Gibt es eine monatliche Gebühr, ein Aufnahmeritual oder wie ist das?
Die Bezeichnung Club ist ein bisschen irreführend, weil es keine Film-Flatrate gibt, wie man sie zum Beispiel von Netflix kennt. Stattdessen gilt das Pay-Per-View-Prinzip. Man zahlt also nur für das, was man sich auch ansieht. Und das sind pro Film 4,90 €. Dabei stellt sich natürlich auch die Frage, wie sich dieses Angebot eigentlich zu anderen Streaming-Plattformen verhält. Davon gibt es mittlerweile ja reichlich. Wegen seiner vergleichsweise überschaubaren Auswahl ist der Salzgeber Club aber eher eine Ergänzung als ein direkter Konkurrent zu den großen Anbietern.
Werden die Filme im Salzgeber Club exklusiv angeboten oder kann man sie sich auch woanders anschauen?
Es gibt tatsächlich einige Filme, die auch auf anderen Plattformen verfügbar sind und dort auch teilweise 1 oder 2 Euro weniger kosten. Ein guter Grund, sie aber trotzdem im Salzgeber Club zu streamen, ist die finanzielle Beteiligung für den Verleih, die dort deutlich höher ist. Gerade weil es kleinen Kinos und Verleihen Corona-bedingt noch schlechter geht als sowieso schon, ist das auch eine gute Möglichkeit, einen Traditionsverleih zu unterstützen. Die meisten Filme im Salzgeber Club sind aber ohnehin exklusiv verfügbar. Da bietet sich zum Beispiel ein Streifzug durch die queere Filmgeschichte an. Es gibt mehrere Filme von Monika Treut im Angebot, die eine zentrale Figur des lesbischen und feministischen Kinos ist. Es gibt das AIDS-Drama Buddies, wegen dem der Verleih überhaupt erst gegründet wurde. Und besonders ans Herz legen kann ich Frank Riplos anarchische Komödie Taxi zum Klo. Die wurde gerade frisch restauriert und ist seit letzter Woche verfügbar.
So eine Straße, wenn ich da spazieren gehe, das ist für mich ein Abenteuer, das ist für mich ein Revier. Und da fällt dann auch mal was ab. Da kannst du doch dich mit dran beteiligen. Mach das doch auch mal.
Weißt du, was früher gemacht worden ist bei Treulosigkeit?
Was heißt hier früher, Mensch? Ich kann das Wort schon nicht mehr hören mit früher überhaupt.
In Sumpf gesteckt.
Sehr toll.
Denn es gibt ja keine Sümpfe mehr.
Ja, Gott sei Dank gibt es keine mehr. Mensch, das ist ja wie im Mittelalter, wie du dich aufführst hier. Außerdem will ich nicht Otto den Normalverbraucher kopieren, Mensch. Mit solchen zickigen Auseinandersetzungen, davon habe ich die Nase voll.
Ja, das war ein Ausschnitt aus Taxi zum Klo. Das ist ein legendärer Film, den man auch lange nicht sehen konnte. Um was geht's da?
Es geht um den Grundschullehrer Frank, der auch von Frank Riplo, dem Regisseur, selbst gespielt wird. Und der macht in seiner Freizeit immer viele sexuelle Ausschweifungen, also ständig auf der Suche nach Sex. Und als er sich auf eine Beziehung mit dem eher häuslichen und spießigen Bernd einlässt, sind die Konflikte natürlich vorprogrammiert. Und Frank selbst kann sich aber auch nicht so recht entscheiden, ob er jetzt seinem unstillbaren Freiheitsdrang oder seinen bürgerlichen Sehnsüchten nachgeben soll. Darüber hinaus gewährt Taxi zum Klo aber auch einen sehr seltenen, freizügigen und ungeschminkten Einblick in das schwule Westberlin der frühen 80er Jahre. Da wird man zum Beispiel zu öffentlichen Toiletten geführt, in den Tiergarten zum Cruising, in Saunen oder auf den Tuntenball. Ist auf jeden Fall ein sehr spielerischer, radikaler und vor allem witziger Film über die Herausforderungen eines unangepassten Lebens. Und gerade dadurch auch ein idealer Einstieg in den Salzgeber Club.
Und man lernt en passant, dass eine Wohnung in Berlin-Kreuzberg damals in kleiner, geringer Ausstattung 98 D-Mark Miete kostete. Bisschen anders als heute. Vielen Dank, Michael Kienzel, über den Salzgeber-Club. Also auch wenn manche Filme 1-2 Euro teurer sind, wir haben es gehört, das ist dann fast wie eine Spende an gute traditionelle Filmverleihe. Wir sind Deutschlandfunk Kultur, das pluralistische Programm überhaupt. Vor 40 Minuten haben wir noch behauptet, Schach ist das absolute heiße neue Ding, wenn es um Spiele geht. Aber in Vorgespielt geht es natürlich um Computerspiele. Und jetzt ist es wieder soweit. Menschen verbringen ihre Zeit derzeit alleine, vermissen ihre Liebsten. Und da denkt man natürlich gleich in diesen Zeiten an Kontakteinschränkungen aufgrund der Corona-Krise. Im Computerspiel A Fold Apart geht es um Einsamkeit, aber nicht um diese Krise. Markus Richter hat's ausprobiert. Hallo.
Hallo.
Warum sind wir hier einsam?
Nun ja, es geht um die Geschichte eines Paares und es ist gleich am Anfang eine ganz nette Note. Da kann man sich aussuchen, wie das Paar konstelliert ist. Also Mann, Frau, Frau, Mann, 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 Frau, Frau. Es geht alles. Und dann wird es aber dramatisch. Also erstmal nicht. Erstmal sind die alle ganz schön verliebt und dann nimmt aber die eine einen Job als Architektin an, muss dafür in eine große Stadt ziehen. Die andere bleibt Lehrerin auf dem Land und es wird auch gar nicht so genau erzählt, wo das ist. Das bleibt relativ abstrakt. Die Figuren haben nicht mal Namen. Die verschiedenen Kapitel sind dann so Alltagssituationen, wie die beiden getrennt leben. Die schreiben sich dann so Chatnachrichten und spazieren dabei durch diese ganz malerisch gestalteten Cartoon-Kulissen. Und dann wird es wirklich dramatisch. Dann gibt es nämlich meistens in diesen Textnachrichten so ein Missverständnis oder einen emotional niederschmetternden Moment, der dann durchlebt, reflektiert und dann irgendwie auch immer wieder aufgelöst wird.
Da können wir dann auch was spielen. Der Name lässt ja vermuten, dass wir irgendwas falten müssen.
Genau, während des Spaziergangs, also während dieser dramatischen Momente meistens, hängen dann diese Charaktere ihren eigenen Gedanken nach und dann verwandelt sich die Landschaft in so einen Perspektivenrätsel. Der Bildschirm ist dabei, man kann sich den vorstellen, wie so ein Blatt Papier. Man kann also auf Knopfdruck sich die Rückseite anschauen oder dann an den Seiten das Papier falten oder auch drehen. Und die Charaktere laufen immer über Brücken und diese schließen aber nicht lautlos aneinander. Und durch das Falten bringt man dann diese Brücken zusammen und der Weg geht weiter. Später gibt es dann noch weitere Perspektivspielereien. Zum Beispiel ein hilfreicher Würfel liegt oben auf einer Brücke. Wenn man das Blatt aber dann umklappt, fällt der Würfel auf der anderen Seite nach unten und ist dann als Kletterhilfe verwendbar. Und es wird dann immer komplizierter und führt einen immer weiter durch das Spiel.
Und gibt das Zusammenspiel dann eine gelungene Mischung ab?
Naja, also für mich ist dieses Spiel leider etwas geblieben, das so eine clevere Idee hat, aber in der Umsetzung dann doch mangelhaft ist. Und das hat für mich technische und inhaltliche Gründe. Also technisch, ich habe es auf einem Apple-Smartphone gespielt, da wird das probieren zu einer Tortur, weil man muss ja oben und unten an den Seiten wischen. Und das löst ja in dem Betriebssystem iOS auch Funktionen aus. Und die läuft man dann immer wieder rein. Und weil man Dinge mehrfach probieren wird, ist das wirklich so Millimeterarbeit, die auch wirklich unfassbar frustrierend ist, wenn das häufiger passiert. Das andere ist so handwerklich, das Spiel ist selber in wunderschöner Grafik, die ist so comichaft gemacht, so ganz Pastellfarben. Und es gibt aber keine Sprachausgabe, das ist alles Text. Im Englischen, im Original, ist dieser Text ins Bild integriert, bewegt sich mit, hat verschiedene Farbigkeiten, ist Teil der Kulisse. So, und jetzt spielt man es auf Deutsch, dann hat man oben einen dicken, fetten, schwarzen Balken mit weißen Untertiteln, der also die Erzählung, und das macht die Typografie im Englischen wirklich sehr gut, die Erzählung, die Geschwindigkeit da völlig rausnimmt und da es einem wirklich so vor den Latz knallt. So, dann ist noch die Inszenierung an sich. Die Figuren laufen mega langsam wie durch Honig. Alles ist sehr offensichtlich, auch in der Geschichte. Also sowohl diese dramatischen Momente als auch die Auflösung. Das ist eigentlich, ist das von der Idee her ganz toll. Und das ist ja so doppeldeutig. Also in Geschichte und Mechanik geht es darum, verschiedene Perspektiven einzunehmen. Aber wenn man sich schon mal länger als 5 Minuten mit dem Konzept Beziehung irgendwie in einer reflektierten Ebene auseinandergesetzt hat, dann lernt man hier wirklich nichts Neues und auch emotional nimmt einen das nicht so doll mit. Und natürlich geht es am Ende, ich muss es leider verraten, gut aus, weil es ist so offensichtlich. So spielerisch überwirkt dann die Nervigkeit und dafür, dass es auf manchen Plattformen rund 18 Euro kostet, ist es dann wirklich auch sehr wenig Spiel. Ich würde also, das muss ich in dieser Deutlichkeit dieses Mal sagen, eher abraten. Habe aber dann zum Trost vielleicht Empfehlungen mit für die Einsamkeit. Kurzweilige Herzgeschichten mit Spielmechanik, dann lieber den Klassiker Monument Valley für verträumte Perspektivwechsel, Gorogoa. Oder wenn man sich in Details gezeichneter Welten und Papier verlieren will, dann Kami. Also lieber bei den Klassikern bleiben. A Fold Apart ist leider nichts, was ich empfehlen kann.
Sagt Markus Richter. Wir haben, als die Musik lief, uns schon kurz unterhalten und ich habe das eben mit dem Schach erzählt, dass das ja jetzt das heiße Ding ist. Und was haben Sie mir da entgegengeschleudert?
Nun ja, rundenbasierte Strategiespiele, das ist dies nicht, aber rundenbasierte Strategiespiele ist ja im Prinzip auch so eine Art Schach, aber meistens mit Fantasyfiguren.
Das ist ein toller Satz, den kann man sich, glaube ich, für jede Podiumsdiskussion merken. Vielen Dank, Markus Richter. Also es gab keine Empfehlung für A Fold Apart, falls Sie trotzdem reinschauen wollen. Das Spiel ist Teil des Apple Arcade Abonnements und außerdem für Windows, PC und die Nintendo Switch erschienen und kostet so um die 18 Euro.